herzlich willkommen zur dritten WM-Ausgabe der dritten Halbzeit. Und Dominik Wiemer und ich haben uns heute ein ganz großes Ziel gesteckt. Wir haben uns vorgenommen, eigentlich von 1994 bis 2026 mal schnell über 30 Jahre abzudecken im Schnelldurchlauf. Gucken wir mal, wie das am Ende, ob wir es hinkriegen, so viel Zeit in so wenig Aufnahme zu bringen. Aber wir haben uns einen schönen Ort ausgesucht, würde ich sagen. Wir sitzen am Santa Monica Boulevard, ein paar Meter vom Santa Monica Pier, auf den letzten Metern der legendären Route 66. Und wir sind nicht alleine, sondern wir haben uns Verstärkung geholt. Wir haben uns einen Gast eingeladen. Bernhard Thurnherr ist bei uns, die ehemalige Stimme des SRF. Aber ich habe das Gefühl, es ist okay, wenn wir Benny sagen, oder?
Ja, sicher, klar. Hallo zusammen.
Dominik, wir haben uns viel vorgenommen für heute, aber das kriegen wir irgendwie hin, oder?
Ja, und ich meine, wo gibt es einen besseren Ort als hier? Wirklich am Ende von Route 66, einer legendären Strasse von Amerika zu hocken, wo wir lustigerweise völlig per Zufall herausgefunden haben, dass wir jetzt da wirklich gerade am Ende sind.
Und auch heute ging es nicht ganz ohne Suchen. Wir waren in 4, 5, 6 Cafés, aber ohne Musik geht es hier nirgendwo. Und deswegen haben wir uns jetzt den ruhigsten Ort ausgesucht, nämlich mitten neben einer vierspurigen Straße. Also das ist perfekt. Aber lass uns über Fußball reden, lass uns über die Weltmeisterschaft reden. Und Benny, wenn du da bist und an dem Ort hier gerade bist, lass uns über das Turnier reden, über das im Moment gerade viele reden, über die WM 94. Ich nehme an, als du gestern in Zürich in den Flieger gestiegen bist, hast du noch mal kurz ans Turnier zurückgedacht oder in den letzten Wochen?
Jetzt, ja, wo so viel darüber geredet wird. Ich habe ganz klar durchgedacht, weil im Moment habe ich Saison, weil alle kommen auf mich, weil ich dann im 94, das ist da nicht nur der Höhepunkt von meiner Kommentatorenkarriere gewesen, sondern eben auch vom Fernsehen als Ganzes, oder? Und das ist das erste Mal gewesen, dass die Schweiz nach 28 Jahren wieder mal nach der WM-Endrunde war. Das heisst, der Hype ist riesig gewesen, das Interesse unglaublich. Es war schon meine 6. WM, aber die erste mit der Schweiz. Und da habe ich gemerkt, dass das natürlich ganz eine andere Dimension ist, wenn die eigene Mannschaft dabei ist.
Also du hast gesagt, es sei der Höhepunkt. Beziehst du das auf deine Karriere? Eben, du bist ein ganz,
ja,
viel
also,
gross Anlass.
Tatsächlich. Also eben, ich bin natürlich schon so viel interviewt worden, dass mich keine Frage wirklich mich überraschen und auch fragt.
Vielleicht finden wir noch eine, die dich überraschen kann heute.
Das wird da nicht in Sinn kommen. Ich darf euch nur schon zur Vorwarnung sagen, sogar die Frage, was für eine Frage hat man dir noch nie gestellt. Auch die Frage ist mir schon mindestens 15 Mal gestellt. Das ist halt so. Aber das ist auch nicht so schlimm.
Das ist okay.
Ja, und dann eben, was ist dann sozusagen das Highlight von deiner Karriere? Das sage ich immer, das Jahr 1994. Das war die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA gewesen und sind auch noch die Olympischen Winterspiele von Lillehammer gewesen. Das sind für mich auch die schönsten Winterspiele gewesen.
Wenn du über den Hype sprichst, so über damals, über die Stimmung vor dem Turnier, Dominik und ich, wir sind ein bisschen zu, ich habe auch noch die falsche Nationalität, um das wirklich mitbekommen zu haben. Aber wie muss man sich das vorstellen, die Qualifikation, dann der Moment, wo man es wirklich geschafft hat und dann so der Aufbruch nach Amerika. Wie war so die Stimmung, also im Land dann quasi?
Also die ist wirklich so gewesen, wenn man sich es eigentlich nicht vorstellt, als Schweizer oder in der Schweiz. Das ist so einmalig gewesen. Ich weiß auch nicht, es ist alles so ein bisschen zusammengekommen. Und so das Highlight von der Begeisterung in einem Zitat ist, dass wirklich einer geschrieben hat, der Roy Hodgson, der damalige Trainer von der Schweizer Nationalmannschaft, ein Engländer, das sei jetzt der berühmte Schweizer seit dem General Guisan, also dem General im Zweiten Weltkrieg. Also das sind so ein Dimensionen gewesen.
Und man ist mit großer Vorfreude, nehme ich an, also auf alles. Also man hat wahrscheinlich die Mannschaft dann auch ähnlich überhöht wie den Trainer. Also das war dann so das große Thema.
Ja, weil das große Thema war. Wobei eben, wenn man das erste Mal dabei war, ist man natürlich eigentlich stolz gewesen, überhaupt dabei zu sein. Also dann natürlich hat man die Vorrundengruppe überstehen. Das sind ja 16 von dort mal 24 Mannschaften sind weitergekommen. Also das ist dann machbar gewesen, aber nicht unbedingt selbstverständlich.
Ist nicht mehr so wie heute, wo es ein bisschen anders ist.
Ja, Parallelen zu heute, auch dort bei der Auslosung hat es geheissen, die Schweiz hat unglaubliche Dussel gehabt, das beste Los überhaupt, weil wir haben mit den USA haben wir den absolut schwächsten Gruppenkopf, weil die USA sind da auch noch nicht so Fußballnation gewesen. Und die sind dann aber sehr gut gewesen, wenn ich überhaupt festgestellt habe, dass Heimmannschaften immer viel besser abschneiden. Also man meint, Chile ist am dritten, wo der Mexiko ist im Viertelfinale gekommen. Und ich befürchte, mit Kanada wird das jetzt eben auch sein. Jetzt haben wir auch wieder gejubelt, weil Kanada ist mit Abstand ist das beste Los, das wir haben. Aber ich glaube, so gut ist das Los eben gar nicht.
Und es ist auch nicht so gut, wenn man im ersten Match nur ein 1-1 macht, oder? Gegen Katar. Also wenn du mit Kanada rechnest, dann ist eigentlich die Schweizer Ausgangslage schon ein bisschen prekär.
Ja, es geht. Also ich tue das eigentlich nicht überbewerten. Also damit sind wir allerdings schon jetzt im Jahr 2026.
Das war der ultraschnell durchlaufen.
Genau. Also die Unentschieden, das ist immer der gleiche Match, oder? Favorit gegen Aussenseiter, die Hände greifen da. Und dann, wenn der Aussenseiter ein Unentschieden gewinnt, sind es die Helden die hei, aber die werden trotzdem ausscheiden. Und die einen Unentschieden gemacht haben, die werden gleich weiterkommen, von dem Match wird niemand mehr reden. Hoffentlich. Aber ich meine, nicht nur die Schweiz hat unentschieden gespielt, auch Brasilien, auch Argentinien. Spanien. Jawohl. Das sind halt alles so Betriebsunfälle am Anfang. Aber man hat ja auf dem Platz gleich gesehen, wer kann shooten und wer sich nur mehr wehrt.
94, Schweiz fährt nach Amerika zur WM. Du fährst zum ersten Mal zur WM mit einem Schweizer Team. Aber du hast ja zu dem Zeitpunkt schon fast 20 Jahre Fernsehen hinter dir gehabt. Oder ja doch, ich glaube 19 Jahre Fernsehen. Ist es dann aber auch nochmal mit dem Bezug nochmal für dich ein anderes Turnier gewesen? Nochmal mehr Vorfreude vielleicht jetzt mit dem eigenen Land, also das eigene Land auch wirklich zu kommentieren?
Ja, völlig. Ist natürlich völlig etwas anderes. Ja. Und alle haben mich beneidet, oder, dass ich überhaupt da am Match darf gehen und so weiter. Dann ist eben noch dazu gekommen, dass ich mit dem Günther Netzer einen super Co-Kommentator an der Seite hatte.
Ihr habt da angefangen, wirklich in dem Jahr, oder?
Ja, 93. Nein, sogar, wo die Schweiz sich qualifiziert hat, da habe ich ihn interviewt in Bern nach dem 1-0 gegen Italien. Also in der Pause, muss ich sagen. Und da hat er eigentlich den ganzen Match vorausgesagt. Und dann haben wir gedacht, leck mir.
Der hat Ahnung.
Der kommt raus. Und nachher, aber wir haben gedacht, den können wir gar nicht zahlen, oder? Und dann ist eben die Auslosung für die WM-Gruppe in Las Vegas. Und dort, weiss ich noch genau, wo dann das vorbei war, sind wir am Flughafen gewesen. Und der Günther Netzer und auch ich haben die vorigen Dollars noch in die einarmigen Banditen geschmissen, dort, wo wir gewartet haben am Gate. Und hinten dran sind Heribert Fassbender und Karl-Heinz Rummenigge gesessen, die beiden super Duo von der ARD. Und der Netzer schaut so hinterher. Und also, wir haben ihn noch nicht gekannt. Wir sind einfach nebeneinander gestanden. Und hat gesagt, ja, schau mal, die knauserigen Typen, die behalten ihr Kleingeld für sich. Und so. Und nachher dachte ich, ja, okay. Und nachher sagt der Günther Netzer, also was die beiden könnten, das könnten wir beide doch auch, oder? Und dann ist mir natürlich wieder 20 gefallen. Dann habe ich gesagt, was sagt der, oder? Und dann das sofort natürlich meinem Chef zuhause gesagt, du, der Netzer hat gesagt, der will mit mir kommentieren oder so. Und das hat er wirklich aus Dankbarkeit der Schweiz gegenüber eigentlich gemacht. Und so ist dann die Zusammenarbeit gekommen. Und das ist schon nur ein Hype gewesen, dass der überhaupt kommentiert mit mir. Du musst dann natürlich die Grösse haben, da die Häme der Journalisten zuerst über dich gehen zu lassen, weil es ist klar, der Turnhöhe kommt zu wenig draus, darum braucht er noch den Netzer, der ihm alles erklärt. Aber da musst du einfach durch und nachher wird es dann gut. Oder?
Ja, also das ist eine Geschichte. Hast du ja schon erzählt, oder wie? Oder können wir da jetzt auch noch mit dem Günther Netzer können wir jetzt auch noch fragen, wie viel das er da schlussendlich bekommt?
Ich habe keine Ahnung. Aber für ihn wird es zweifelloses Trinkgeld gewesen sein. Ich nehme an, so 1'000 Franken pro Match oder so etwas. Also, ist aber eine reine Schätzung von mir.
Aber es ist natürlich so, es ist jetzt seitdem viel Zeit vergangen, aber man hat euch oder man hört euch beide jetzt gerade ganz oft, also wenn man jetzt vor allem das USA-Spiel nochmal anguckt, die Bregi-Freistöße, dann das Gegentor, das Rumänien-Spiel, merkt man in dem Moment irgendwie so ein bisschen von der Größe von dem Moment, dass das irgendwie vielleicht so Kommentare sein könnten, die Jahrzehnte später noch irgendwie überleben.
Der nächste Freistoß auf 17 Metern. Wieder lauert Bregi. Das ist jetzt die Idealdistanz für ihn. Rechts oben.
Ja! Ja!
Jawohl! Tor! Josh Bregi! Das erste Schweizer Tor seit 28 Jahren an einer Fußball-WM-Endrunde. Die Schweiz führt 1-0. Josh Bregi! Der Freistoßkönig!
in dem Moment merkst du das gar nicht. Vielleicht hat es das vorher auch nicht gegeben. Und das, finde ich, ist auch eine grosse Gefahr für die heutigen Kommentatoren. Also, wir haben dann, es gibt dann den bösartigen Satz, er spricht fürs Archiv, oder? Also, das heisst, wenn dann irgendetwas ist, wo dann die Schweizer Sportler besonders gut abgeschnitten in allen Sportarten, dann beschleicht mich manchmal das Gefühl, dass eben der Kommentator das schon im Hinterkopf hat, oder? Wenn ich jetzt gut bin und der wirklich günstig, dann wird dann das immer wieder am Fernsehen kommen. Und das ist eigentlich eine ganz schlechte Annäherung an das Ganze. Du musst einfach voll dabei sein, aber das ist ein Zeichen der Zeit, oder? Wir leben in der Zeit der Influencer, also Beruf berühmt sein, oder? Und ich sage immer, das gibt's gar nicht, Beruf berühmt sein. Du musst irgendetwas gut können und als Folge davon wirst du dann vielleicht berühmt. Und mit dem Kommentieren ist es auch so, du musst gut kommentieren und als Folge davon bleibt dann vielleicht etwas. Aber direkt etwas kommentieren, nur um Ruhm zu generieren, das wird nie funktionieren.
Aber gibt's bei dir den Satz, weißt, wo immer mal wieder hast gehört, vielleicht gar nicht vor WM94, wo im Nachhinein hast du gedacht...
I was wondering if I could play your sound.
No way. Sorry.
No way. No, we are on an interview. What's thank you. Interview about? Yeah. About the Soccer World Championship.
Oh, okay. Oh, yeah. I'm good at
making balls. Ja. Womit bewiesen wäre, dass wir dort Santa Monica sind.
Nein, aber gibt's den Satz von dir, vielleicht gar nicht von WM94?
Ja, es gibt nur einen Brigi, oder? Das ist der Satz, wenn man denkt, das ist jetzt wie lange her? 32 Jahre. Und alle wissen den immer noch. Das ist ja eigentlich unglaublich. Umso unglaublicher, als ich den Satz so gar nie gesagt habe. Oder? Das kommt dann noch dazu.
Das ist so Legendenbildung.
Das ist dann ein inhaltlich richtig zusammenfassender Satz in der Medien gewesen. Es gibt nur einen Brig und gesagt habe ich,
es gibt keinen
der Netzer zweiten, hat irgendwie mich gefragt, hoffentlich macht Avinal dann nicht das gleiche wie Brig. Und gesagt, nein, die haben keinen zweiten, es gibt keinen zweiten, so wie Brig oder irgendwie so. Also, der Zitat ist viel schöner als der Satz, den ich ursprünglich gesagt habe.
Hoffentlich haben Sie nicht einen guten Schützen wie Brig.
Es gibt keinen zweiten wie Brig.
Es gibt doch einen Brigi im amerikanischen Team.
Aber zur Legendenbildung trägt natürlich bei eben, es ist dieses berühmte erste Spiel, es ist diese erste WM nach langer Zeit, dann sagst du sicher beim Tor von Brigi auch noch das Tor voraus und es muss ja dann genauso die Geschichte kommen, dass natürlich der USA-Freischuss noch viel schöner ist.
Also
es ist eigentlich die perfekte Geschichte,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Aber das kann man nicht voraussehen.
Aber gibt es auch den Satz, weißt, vielleicht, wo du immer wieder hast gehört, wo du denkst, oh, jetzt in dem Moment habe ich aber wie falsch reagiert, also weißt du, wie das Umgekehrte?
Ja, ein bestimmter Satz nicht. Das hat es immer wieder gegeben, dass du im ersten Moment einen falschen Goalschütz hast. Mhm. Das ist eigentlich das Ekligste, oder? Dann nach einer Lehre sagst du gescheiter nichts, oder? Sagst ein wunderschönes Tor und sagst einfach, so wie wenn du wüsstest, wer es war, aber du sagst es nicht, weil sie es sowieso alle gesehen haben oder irgendwie so. Du probierst dich dann so rauszureden, sozusagen. Aber das gibt es halt immer wieder. Heute mit den vielen Zeitlupen natürlich nicht mehr. Also falscher Goalschütz, das ist schon das, was am meisten stinkt eigentlich.
Mit was für Gefühlen seid ihr damals als ganze Reisegruppe nach Amerika? Heute ist man ja, oder viele sind ja mit Skepsis in das Land gekommen, um die aktuelle Weltsituation. Es gibt viele, die gar nicht gekommen sind, aus genau dem Grund. Damals war das Bild der USA ja noch ein anderes. Es ist so ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Genau, 180 Grad verschieden. Das ist, für mich ist das natürlich das Paradies auf Erden gewesen. Ich bin schon vorher immer in die USA in die Ferien mit meiner Familie, mit dem Mietwagen quer durch Amerika, Coast to Coast, einmal Florida, einmal Kalifornien.
Route 66.
Und so weiter. Route 66 bin ich auch abgefahren, aber bin nicht ganz bis daher gekommen.
Jetzt haben wir die letzten paar Meter mit dir auch noch gemacht.
Und das ist das Traumland für die Ferien, höherer Lebensstandard oder im Vergleich zum Rest von der Welt. Nicht so teuer für die Schweizer. Du hast auch kein Hotel müssen reservieren, sondern für 90 Dollar hast du immer können übernachten für die ganze Familie und es hat immer Platz gehabt. Also einfach das Traumland und dann einfach Fußball-WM, das Größte, und die ist dann in den USA und dann noch mit der Schweiz. Also das ist wirklich einfach 5 plus, alles positiv. Also das ist wirklich ein super Feeling gewesen.
Wie bist du vielleicht jetzt, mit welchem Gefühl bist du jetzt eingestiegen? Also die WM in Katar hast du ja, so viel wie ich weiss, hast du die ausgelassen. Jetzt hast du gefunden, ja, es sind die USA, komme ich aber immer noch gern.
Ja, ich habe eigentlich auch gedacht, ich gehe nicht. Also da, wo ich dann die Eintrittspreise und so, also das muss ich nicht haben. Und dann am Schluss hat es mich dann halt gleich verwünscht. Eigentlich mehr, weil die Auslosung der Schweiz die schönen Spielorte San Francisco, Los Angeles, Vancouver beschert hat. Und dann habe ich gedacht, man tut sich dann selber ein bisschen überreden und mein Spruch jetzt in dem Zusammenhang ist, der Fußball ist grösser als jeder Politiker. Also gehe ich jetzt an die Fußball-WM.
Aber das, ich nehme an, das stört dich auch. Also du kriegst die Diskussion ja logischerweise mit. Du
ja,
liest, was
also
passiert.
Dann
sieht doch,
mir,
was beim Turnier passiert.
Wehe, wenn du, hoffentlich hast du nichts Böses gesagt, irgendwo auf dem Social-Media-Kanal, die haben dann das irgendwie abgesaugt und die lassen dich dann nicht ein und so. Wobei, es ist vieles auch ein bisschen übertrieben. Also ich bin jetzt da hingekommen, Zoll ist 10 Minuten gegangen und so weiter. Also es ist dann alles nicht so heiß gegessen wie gekocht,
wobei,
muss ich sagen.
Wobei das mit den schönen Spielsport ist ja auch eins. Also wir haben jetzt genau gleich gedacht, oder? Vancouver, San Francisco, LA. Aber ja, wo wir jetzt letzte Woche bei diesem Match waren in San Francisco, wo man sich dann mal ein bisschen genauer damit befasst, hat man gemerkt, oh, man ist ja 80 Kilometer außerhalb in San Jose oder in Santa Clara, wo der gar nicht so schön ist, muss man auch noch sagen.
Ja, aber also zu Vancouver zumindest, das Stadion noch zumindest in der Altstadt.
Du bist ein Profi, du kommst nur auf LA und Vancouver.
Nein, LA ist ja auch, also der WM-Final 94, der ist ja... Der war ja zu Pasadena, also nicht dort, wo jetzt da die Match sein werden.
Du bist damals, es war logischerweise eine andere Zeit, wie wir jetzt mit der Mannschaft. Wir haben zwar im gleichen, also ich habe im gleichen Flugzeug gesessen wie die Mannschaft, aber es ist natürlich das Ganze drumherum. Kannst du ein bisschen erzählen, wie war das damals, so der Kontakt zur Mannschaft, die Arbeitsbedingungen als Journalist ist natürlich so lange her, ist ja völlig anders. Da hat man nicht mit drei so Streichholzschachteln, Mikrofone irgendwo an der Straße gesessen. Wie ist es damals? Wie war das damals?
Also das große Problem war, der Roy Hodgson, der Trainer von der Schweizer Nationalmannschaft, hat Journalisten im Prinzip gehasst.
Er hat
nichts
Freund,
zu tun mit dem. Und er hat einmal gesagt, Newspapers are only good to wrap fish and chips in it. Also die einzige Verwendung, die ich habe für Zeitungen, ist Fish and Chips einzurollen. Und das hat einmal, hat sich auch nicht Mühe gegeben. Er hat dann erst schon etwas gefragt hat, dem hat er dann 20 Minuten Auskunft gegeben, wenn das irgendein rätoromanischer Monatsanzeiger war. Und dann, wenn ein Schweizer Fernseher hat gesagt, ich habe schon so lange gesprochen, ich mag ihn nicht mehr. Oder? Und
also hat es euch das Spüren
die,
gegeben?
Das Spüren nicht, aber es hat dann einfach gestunken, hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, da kommt und so verrate ich nur meine Taktik und so. Auf jeden Fall irgendwo nach 3-4 Stunden hat dann mein Kollege vom Schweizer Fernseher gesagt, nein, aber für Schweizer Fernsehen münden zu sein, nein, ich mag nicht mehr und so. Und dann nach einem typisch britischen Humor sagt der Hodgson am Schluss, okay, but only 2 questions. Da sagt mein Kollege, was? Nur 2 Fragen? Da sagt der Hodgson, yes, and what's the second one? Aber er hat dann natürlich gleich dann eine Auskunft gegeben. Ja, ja.
Du hast mir erzählt, also abgesehen vom Fußball hast du es eigentlich noch gut mit ihm gehabt,
ja,
also wenn es um andere Themen ging, oder?
Ja, ja, genau. Also Literatur und so haben wir uns können unterhalten, was man ihm eigentlich gar nicht so gegeben hat von außen. Nein, er war super lieb gewesen, aber einfach beim Fußball hat er gedacht, ich wollte alles und mein Wissen für mich behalten. Das war eigentlich schon eine Vorbote gewesen, oder? Wo man heute dann denkt, ja, Videoanalyse und so weiter, da werden es dann, ich bringe den Mann Zambi nicht, die sollen dann überrascht sein, wenn er dann das erste Mal spielt und so weiter.
Was ja anders ist heutzutage, also die Spiele sind ja enorm abgeschottet, jeder hat seine Berater, jeder hat sein Medienteam, man kommt gar nicht mehr so gut an die Spieler her, umso grösser sie, umso schwieriger ist so. Ob dir hat dann noch Telefonlisten gehabt, oder? Also du hast diesen Spieler zum Teil auch einfach anrufen.
Also da schon nicht mehr. Das hat dann eben mit dem Roy Hodgson hat dann das brutal geändert. Ja. Jetzt kann man zu Lasten von uns Journalisten, kann man sagen, genau seit der Kontakt zu der Presse nicht mehr so gross ist, genau seit dann ist die Fußballnationalmannschaft gut. Also es ist eben früher ist es so gewesen, dass die Schweizer Fußballnazi die haben glaubt von der ehrenvollen Niederlage und die sind zufrieden gewesen, wenn es gut ausgesehen und so. Und der Uli Stielike, das war der Vorgänger vom Hodgson, der hat dann denen mal gesagt, wollt ihr eigentlich ewig die kleinen Schweizer bleiben? Und dort war dann die Mentalitätsänderung. Von dann an haben sie nicht nur mitspielen, sondern haben auch wollen können. Und haben dementsprechend auch alles gemacht dafür. Und auch alles, was dann der Trainer sozusagen vor gezeigt hat.
Aber du hast schon mal können, vielleicht gleich noch einen Spieler ins Hotel anschauen. Oder wie ist die Anrufe? Wie ist die Kontakt?
Nein, das ist schon im 1994, ja. Pressekonferenz. Es kommen die Spieler vielleicht vor dem WM-Einsatz. Da hat es so gespenstische Szenen gegeben im Sentispark St. Gallen. Ein riesiger Raum mit 22 kleinen Tischli. Und an jedem Tisch war ein Spieler gewesen. Und der wollte interviewen, da bist du einfach an den Tisch an. Und dann ist er so, also wenn ein Bazar, oder?
Das gab es auch Jahre danach dann schon auch noch.
Und dann hat es natürlich Tisch gehabt, wo 17 Journalisten mit Alain Sutter und so, oder? Und dann hat es Tisch gehabt, wo eigentlich keiner hätte wollen, wo dann der Lokaljournalist von St. Gallen hat dann noch irgendwie mit einem können lang reden. Nein, das ist schon durchgestylt gewesen. Wobei man schon mal sagen, also ich probiere immer die andere Seite auch zu sehen. Ich glaube, es ist eben auch an der heutigen Weltmeisterschaft so, es hat viel mehr Journalisten als Spieler.
Oder? Definitiv.
Also, es langt nicht einmal, oder? Auf einen Spieler kommen drei Journalisten. Also, ich kann ja nicht sagen, also, alle, die jetzt Lionel Messi interviewen, die sollen jetzt da Schlange stehen. Da hast du ja die Schlange bis an die mexikanische Grenze, oder?
Es gibt ja auch gerade aus dem Turnier einige legendäre Geschichten, die auch überdauert haben. Die Ersatzspieler, die mit dem Sonnenbrand zurückgekommen sind, da war der Pool wieder gestrichen. Hat man das mitgekriegt oder alles erst im Nachhinein dann so die Geschichten gehört, wie es eigentlich wirklich war im Camp?
Ja, das hat man mehr oder weniger nachher gehört, wobei die Geschichten sind auch aufgeplustert worden. Ich mag mich erinnern, also die Spielerfrauen haben ja mitgedacht, aber dann in einem anderen Hotel gewohnt. Und drei Tage vor dem Eröffnungsspiel hat der Hodgson gesagt, jetzt gäbe es keine Frauenbesuch mehr. Ja. Und das ist dann von den Medien aufstilisiert worden zum Titel Sexverbot in der Schweizer Nationalmannschaft. Was dazu geführt hat, dass beim Abschlusstraining unglaublich viele ausländische Fernsehteams gsi sind. Und die haben eigentlich nur die eine Frage gestellt, ist das wirklich, habt ihr Sexverbot? Und dann hat er, das ist überhaupt nicht so. Also, es ist natürlich dargestellt worden während der ganzen WM, oder? Und dann nachher, wo es dann rausgekommen ist, das ist eigentlich nicht so. Haben alle ihre Kameras wieder eingepackt und sind gegangen. Also, ja, wie soll ich sagen, überleben dann nicht die wahren Geschichten, überleben dann die guten Geschichten.
Ja. Du hast schon mehrmals erzählt, so die Stimmung, du hast gesagt, sobald du Popcorn riechst, denkst du an die WM 94 zurück, an den Silverdome.
Das ist ein Stadion, genau, gewesen, ja. Oder?
Das rundherum, jetzt sieht man auch den Turnier, logischerweise, es hat extrem viel Show rundherum. War das damals vergleichbar, dass es irgendwie mehr Show hatte als zum Beispiel bei der WM davor?
Jawohl, das ist eindeutig. Also bevor ich jetzt da in die USA gereist bin, habe ich gedacht, es wird alles anders sein als 1994. Und jetzt stelle ich fest, nein, es ist nicht anders. Es ist sehr vieles, ist sehr ähnlich, um nicht zu sagen, gleich.
Also
auch da hat man gesagt, die USA, dort mal Fußballentwicklungsland, die Stadien werden leer sein und so. Ja. Und so Amerika interessiert sich keiner fürs Schutten. Und jetzt stellst du fest, Stadien sind voll. Ich kann mir so immer noch nicht erklären bei diesen horrenden Preisen, ob da nicht irgendein Trick dahinter ist. Aber trotzdem, und also, Stimmung ist da und da Santa Monica hat Public Viewing und das läuft und tut und das ist wirklich eine gute Stimmung.
Also ja, gestern gab es mal wieder so einen Moment gehabt, also abends um 9 Uhr war es hier, glaube ich, Österreich, Jordanien auch wieder dort in San Francisco oder in Bay Area und dann denkst du ja eben, Österreich, Jordanien, wer will das schauen? Ja, vor allem zu diesen Preisen, aber auch da das Stadion mehr oder weniger voll, fast 70'000 Leute, gute Stimmung. Also das ist wirklich eine positive Überraschung.
Eine Überlegung, die ich habe, ist, dass der FIFA gedacht hat, also wir verkaufen die guten Plätze einfach den Reichen, aber wer reich ist, muss einen teuren Platz kaufen. Das heisst, Europäer, die müssen einfach 500 Stutz zahlen, oder? Ja, also ein bisschen Verständnis habe ich. Wenn der Platz 100 Franken kostet, dann kommen sie auf den Schwarzmarkt und dann werden sie für 1'000 verkauft. Und statt dass dann die shooten, das Geld einnehmen, nehmen sie irgendwelche Schwarzhändler ein. Also ist das eigentlich nicht komplett falsch, oder?
Aber hat man damals auch schon das Gefühl gehabt, also die Schraube ist schon relativ weit gedreht,
nein,
wie lange da geht es noch oder das noch
nicht? Nein, da war noch nichts. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was es kostet, weil ich bin ja da nicht Fan gewesen, sondern bin gratis im Stadion gewesen, auf dem besten Platz und darf kommentieren.
Ich glaube, wir haben doch mal geschaut, also die waren oft so bei 60, 70 Dollar gewesen, oder? Die Preise dazu mal, also 94, oder?
Das Spiel gegen Rumänien ist ähnlich legendär, einfach von der Qualität her. merkt man das in dem Moment, wenn man da oben sitzt,
ja, das Spiel also kommentiert, da okay, das ist gedacht, kein normales Spiel.
Da habe ich wirklich gedacht, das ist das beste Spiel, das die Schweizer Nazi je geschaut hat, bis dort hin. Auf alle Fälle. Es gibt natürlich, wir Schweizer suchen ja immer noch Gründe, wieso, dass wir nur Glück hatten, dass wir gewonnen haben und so. Also ich sage immer, wenn die Schweiz Brasilien im WM-Finale schlägt, dann nachher heisst, ja, das ist nur, weil der Neymar verletzt war. Wenn der nicht verletzt war, hätte die Schweiz vielleicht nicht gewonnen. Und gegen Rumänien ist es eben ähnlich. Für die Schweiz war das zweite Match in dem geschlossenen Silverdome und für Rumänien der erste. Und die Schweizer haben dann schon gemerkt, gegen die USA, der hat dann die USA den Vorteil gehabt, dass die Angewöhnung hatten mit wenig Sauerstoff und hoher Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das heisst, die Schweizer sind sich dann an die äußeren Verhältnisse gewohnt gewesen und die Rumänen überhaupt nicht. Und das hat natürlich die Schweizer dann schon zum Vorteil gereicht.
Eigentlich schon bis heute, also eben, man sagt oft das beste Spiel, du hast sehr viele Spiele gesehen, du hast auch viele Spiele nachher noch gesehen. Ist für dich weiterhin das beste Spiel von...
Ja, also ist das beste Spiel, das ich von der Schweiz und also, das ich je in meinem Leben gesehen habe, aber ich habe natürlich Schweiz, Frankreich oder EM und so, habe ich natürlich nicht gesehen, also im Fernsehen habe ich es natürlich gesehen. Und das ist, das wird auch gut sein. Wobei, es ist wirklich, wenn du den Match anschaust, alles, was wir heute als modern anschauen, Pressing und am Gegner kein Dings und der ganze Spielverteilung und Verlag, das ist schon eigentlich spitze gewesen. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass schon früher so gespielt worden ist.
Ja, einfach anders.
Ja, ja,
doch
ja, ja, genau. Ja, ja.
Ja. Wenn du jetzt die Spiele guckst, also du hast noch bis 2014 kommentiert, die Länderspiele, kannst du als Fan gucken, Länderspiele der Schweiz, oder bist du immer noch so ein bisschen im Arbeitsmodus im Hintergrund, wenn du den Kommentar dann hörst am Bildschirm?
Nein, ich bin natürlich nur noch Fan, oder? Weil als Kommentator kommentierst du nicht, was alle sehen am Bildschirm, oder? Das ist ja Regel Nummer eins. Sage nicht, was jeder sieht. Die Zuschauer sind ja nicht blind, oder? Die wenigsten. Also, was sagt der Kommentator? Er gibt Zusatzinformationen. Und die Zusatzinformationen musst du dir vorher erarbeiten. Und das mache ich nicht. Und darum habe ich auch gar kein Bedürfnis, irgendetwas zu erzählen. Außer ich weiss natürlich irgendetwas über einen Ex-Spieler von Winterthur und so. Und das erzähle ich dann denen links und rechts von mir. Die erwarten das fast auch von mir. Aber nein, ich habe das wirklich total als Fan geniessen. Und ich finde auch, dass die heutigen Kommentatoren das gut machen. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es tönen alle fängt gleich, oder? Also, die werden ja auch von FIFA mit Informationen und natürlich mit dem ganzen Internet. Also, jeder erzählt es gleich und manchmal hätte ich gerne ein bisschen persönlicher. Aber, das ist überhaupt keine Kritik. Aber, ich habe Angst, dass der Fußballkommentator irgendwann durch künstliche Intelligenz ersetzt wird, wenn alle immer einfach mehr oder weniger das Gleiche erzählen.
Es gab erste Versuche schon. Wir haben es vor ein paar Wochen in dem Podcast mit Forza und Sikora Gisla.
Genau.
Es hat teilweise dann lustige Auswüchse, also wenn die KI Spiele kommentiert plötzlich.
Also wenn man das gehört, dann denkt man, es geht noch ein Zeitchen bis...
Okay, Gott sei Dank. Genau. Also in dem Beispiel, was wir da gezeigt haben, war die Demokratische Republik Kongo, die Abkürzung DR Kongo, mhm, und im Kommentar war natürlich die ganze Zeit von Dr. Kongo die Rede. Und
ja, ja.
Das hat dann schon aber, das sind
aber leider lehrt die künstliche Intelligenz brutal schnell dazu. Also es war ja auch bei den Skirennen, sind ja die Funksprüche von der Trainer an die Fahrer, die werden jetzt auch transkribiert von künstlicher Intelligenz und dann noch übersetzt auf Englisch. Und am Anfang ist das auch natürlich unglaublich Zeug. Du hast genau gemerkt, das französische Wort falsch aufgefasst und so. Aber schon am Ende der Saison sind alle die Kinderkranken, der Dr. Kongo und so, natürlich völlig ausgemerzt gewesen. Also es ist ein bisschen gespenstisch, wie schnell das die lehren.
Brauchst du KI?
Nein, ich weiß gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt.
Aber wenn die Kommentatoren interessiert dich, also du hast ja noch mitgekriegt, logischerweise, du hast deine Karteikarten jeweils dabei gehabt. Heutzutage vor Sascha Ruhe versteht logischerweise dann der Laptop, wo alle Informationen sind. Bist du noch immer interessiert dran, wie eigentlich die Arbeitsweise heutzutage ist? Oder ist das bei dir auch, ist das in der Vergangenheit?
Nein, also
und das ist
arbeitsweise
weg?
Nicht, aber ich interessiere mich immer noch. Also ich führe tatsächlich immer noch Mannschaftsaufstellungen nach jetzt an der WM und schaue, wer ist schon vor 4 Tagen gewesen und an der EM vor 2 Jahren und so. Und dann siehst du schon, aha, die haben immer noch die gleichen oder die haben ganz viel neu und so. Aber das mache ich nur für mich. Einfach, ich habe dann einfach ein grösseres Vergnügen, den Match zu folgen, wenn ich das selber weiß. Und es ist aber nicht so, dass ich hoffe, dass irgendeine Epidemie geht und dass mich dann nochmal berufen, damit ich nochmal kommentieren kann. Überhaupt nicht. Sondern das ist einfach die Lust, das ist ein Hobby, oder? Also, blöderweise könnte man sagen, ich habe früher mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt bin ich pensioniert, jetzt ist es wieder ein Hobby.
Ah, und das hast du aber alles auf Papier. Also, du hast die Aufstellungen ja, von vor vier Jahren hast auf Papier noch.
Ja, ich habe so eine, also, wenn du das genau wissen, ja, ich habe so ein riesen A4-Blatt, oder? Ja. Und dann, da sind jetzt Spieler Nummer 1 bis 26 runter. Und dann oben sind Match, EM16, WM18, EM20 und so weiter, wer gegen wer gespielt hat. Und dann hast du, weil das Papier gehäuselt ist, dann siehst du Mannschaftsaufstellung, also die, die gespielt haben. V für Verteidiger, Viereckli Mittelfeld, Rundstürmer, Zahl drin ist Goal und so. Und dann nachher weiss ich einfach, ah, ja, das ist das gewesen. Also von dort her bin ich schon noch auf eine Art meinen eigenen Kommentator und brauche den im Fernsehen eigentlich mal, den brauche ich einfach für die Stimmung, ist klar.
Aber nimmst du das Blatt mit jetzt morgen ins Stadion?
Nein, jetzt habe ich sogar noch nichts nachgetragen. Das mache ich dann daheim, wenn ich wieder daheim bin. Also einfach die früheren schon, oder? Ich bin dann immer gespannt, wenn die Spieler Rückennummern rauskommen, damit ich meine Liste super machen kann.
Du bist, glaube ich, schon so ein Mensch, der gerne ein Buch führt, der gerne vielleicht so ein bisschen Zahlen hat oder auch Statistiken. Also ich glaube eben, Länder, das ist zwar noch so klar, dass man sich vielleicht jedes Land notiert, wo man war,
also
dass man
eben, das muss ich jetzt natürlich auch sagen, das mache ich jetzt nur noch mit 16 Ländern höchstens. Also mit den sogenannten Grossen, weil die anderen sind anders und
also die
sind
Aufstellung von Curaçao also nicht?
Nein, das ist also nur einfach da die Top 5 von Europa plus Portugal, Holland, Belgien, Schweiz, Kroatien und dann noch Argentinien,
Brasilien.
Und jetzt habe ich noch Marokko. Das heisst, ich glaube, ich nehme noch Marokko drin, aber ich weiß es nicht. Es war immerhin im Halbfinale vor vier Jahren.
Aber was ich meine ist, weißt, du bist, glaube ich, jetzt in über 100 Ländern auf dieser Welt. Das hast alles, da hast du eine Liste. Ich habe auch gehört, zum Beispiel auf Instagram, so viele Likes wie du auf ein Foto bekommst, so viele Tage, wie es dann noch doppelt
ja,
hält.
Das
also da ist
einfach,
etwas bei dir.
Ja, bei mir ist alles spielerisch. Also mein Sohn sagt mir immer, Papi, gell, du machst aus allem ein Spiel. Und das ist tatsächlich ein bisschen so. Vielleicht habe ich Angst vor Langweile. Mhm. Könnte das sein. Und darum probiere ich dann immer irgendwie Struktur drin zu bringen und sogar auch ein bisschen Erinnerung treiben. Wenn ich jetzt auf das Santa Monica komme, da bin ich irgendwer vor 20 Jahren mal gewesen und dann, das ist da gewesen, das ist anders und so. Ja, ich mache alles. Ich habe gerne irgendwie, also es ist auch ein bisschen so Ordnungsliebe. Mhm. Ist es natürlich auch. Also ich bin der natürlich das Pult hier ist super aufgeräumt, oder? Ist klar.
Stimmt die Geschichte, dass du pro Urlaub 12 Fotos machst, um in Ausnahmefällen auch mal 24, aber das ist wie so eine Fotoregel.
Das ist
Fotoregel
auch so
ein Spiel,
ja, damit es nicht zu viele Fotos sind.
Oh, hast du eins gemacht?
Da Route 66. Und dann habe ich noch eins von Buba Shrimps da vom Forrest Gump Film, ist ja da unten da die Fabrik.
Auf dem Pier.
Ja. Und eins von Gubschüler Rimmepokal, der WM-Pokal ist so gross abbildet. Ja.
Du musst aber noch sparsam sein, also wenn du jetzt schon 3 Fotos hast. Und
ja, kann schon sein. Ja, das ist einfach, weil sonst werden die Fotobücher einfach viel zu gross. Weil ich mache natürlich Fotobücher. Weil ein Foto auf dem Handy, das bringt gar nichts, das schaust du nie mehr an. Oder noch viel schlimmer, du nervst deine Kollegen, wenn du sagst, oh, weißt du, in Santa Monica bin ich mal, und dann nimmst du das Handy vor und zeigst den Kollegen das Bild und die Kollegen werden all das Bild eigentlich lieber gar nicht sehen.
Ja. Um noch mal kurz zum Fußball zu kommen, von damals.
Also wenn wir sind immer noch 94, also ich glaube, wir schaffen, wie lange ist die Sendung? 5 Stunden?
Jetzt kommt eben der Moment, wo wir auf heute gehen. War alle mit 1994 im Kopf. Wir haben auf dem Weg hier zu dem Café schon ein bisschen geredet drüber. Wie guckst du jetzt auf das Turnier, das größte und tollste gemäß FIFA und das superste und bombastischste Turnier aller Zeiten werden soll, natürlich mit einem viel größeren Teilnehmerfeld. Wie hast du jetzt bisher die Spiele von der Schweiz aus gesehen? Was sind so die Gefühle, wenn du jetzt auf die WM26 guckst?
Also mein Gefühl ist, es sind zu viele Mannschaften. Und das bedeutet, jedes Land interessiert sich nur noch für das Spiel vom eigenen Nationalteam. Und der ganze Rest ist ihm eigentlich also egal. Aber das schaust du nicht mehr. Es ist natürlich, zu Europa ist natürlich auch ungünstig mit den Zeiten. Also ich habe jetzt ein Match, wo um 9 Uhr waren, habe ich noch geschaut. Aber zur Nacht um 12 Uhr und am Morgen um 3 Uhr sicher nicht mehr. Das nehme ich dann am anderen Morgen zur Kenntnis. Also, zum Mal jetzt schocken. Ich war ja noch im Flüger. Österreich, Jordanien, wie ist das ausgegangen? Das weiß ich zum Beispiel jetzt nicht.
3-1,
aber wir müssen sogar auch selbst überlegen, ja, ja, weil es hier eben so vieles.
Also, am Schluss werden sich ja die üblichen durchsetzen und dann nachher geht es eigentlich erst mit dem 16-Viertelfinale richtig los. Und das Zweite, jetzt haben wir hier gerade die gesammelten amerikanischen Lastwagen, die da durchfahren. Die wollen nicht, dass ich sage, dass es zu viele Mannschaften sind. Ist eindeutig. Es gibt jetzt immer wieder den gleichen Match, oder? Totaler Favorit trifft auf totalen Außenseiter. Eine Mannschaft greift 90 Minuten an und eine Mannschaft versucht, die sogenannten Nadelstiche zu setzen und dann vielleicht gleich ein Goal zu schiessen. Und das ist langweilig, weil das ist eigentlich immer der gleiche Match. Und ich habe ja nach meiner SRF-Karriere habe ich auch noch 3 Jahre lang die liechtensteinische Nationalmannschaft
als kommentiert. Als Höhepunkt am Ende der Karriere, jawohl, noch Liechtenstein spielen.
Und dort haben die dann auch aufgehört, weil es ist immer der gleiche Match gewesen. Die Liechtensteiner stehen hinein, hoffen, dass 0-0 haben können oder eventuell Gegenstoss. Und eben, den Match siehst du jetzt an der WM jeden Tag mindestens einmal und das ist irgendwie einfach nicht inspirierend.
Da muss aber schon schnell dazwischen grätschen, wenn es für eine Chronologie von diesem Gespräch vielleicht nicht so gut ist. Aber ich meine, das ist auch noch unglaublich. Eben, du hast den WM-Final 14, Deutschland gegen Argentinien, mit dem deutschen Titel, das hast du noch kommentiert. Jeder andere hat gesagt, hey, das lenkt mir, das ist zumindest im Fußball ist das der Höhepunkt. Ich höre auf, ich tu nicht mehr Fußball kommentieren und du gehst du zur liechtensteinischen Nationalmannschaft.
Nein, ich habe ja eigentlich aufgehört. Nein, das ist eigentlich ein Freundesdienst gewesen. Ich habe die einfach gekannt.
Ja, aber das muss ein sehr guter Freund sein.
Ja, eine Freundin sogar, ne? Sportchefin vom Liechtensteiner Fußballbahn. Ja. Ist das gewesen? Die ist eben Pressechefin gewesen vom Team, also von denen, die die Champions League organisiert haben. Die ist dann bei Chelsea, ist die immer da, der Office. Und dort habe ich die kennengelernt, so eben, weil sie ja Deutsch reden. Und dann ist das irgendwie ist das so geblieben. Und irgendwann haben dann die Liechtensteiner beschlossen, sie übertragen jetzt ihre Match auch. Und dann haben sie mich gefragt. Und dann ist natürlich auch eine Dimension. Ich habe da zum zweiten Mal gehört. Meine Frau kommt aus dem Rheintal. Das ist ganz nah an der Liechtensteinischen. Und dann ist das sozusagen, um mich in dieser Region ein bisschen zu integrieren. Also, das ist alles. Aber das ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, juhui, ich kann weiter kommentieren. Das ist mehr so, ja, so eine, ich weiß auch nicht, wie man dem soll sagen. Freizeitbeschäftigung oder ja, ich habe eine Freude gehabt, dass ich das machen kann. Oder?
Aber das, mir denke, das zeigt auch schon, dass du wirklich wie deine Leidenschaft oder dein Hobby wirklich zum Beruf hast gemacht. Irgendwann sagt man ja vielleicht ab. Ich meine, du hast ganz grosse Kisten moderiert und so weiter. Irgendwann macht man es vielleicht auch nur nicht mehr drunter fast, oder? Oder man macht es halt auch nur noch so ein bisschen für den Bekanntheitsgrad. Aber das ist bei dir überhaupt nicht der Fall.
Ja, das ist bei mir ist meine Generation Tick noch anders als die heutige. Also eben so aufhören und dann vom Höhepunkt vom Schaffen aufhören. Eigentlich nicht. Also, beste Beispiel ist, FC Winterthur ist abgestiegen. Ich habe ein Abo gehabt und ich werde das Abo in der neuen Saison haben, auch in der Challenge League. Das macht eigentlich für ein persönliches Erlebnis macht das einen relativ kleinen Unterschied. Das ist einfach ein Match und da siehst du Kollegen, die du immer siehst und so. Also, das ist, ja, klar, ich habe einfach Fußball gern. Das ist von der Jugend her, ist das jetzt irgendwie einfach so gewesen.
Thomas Schifferle wird jetzt freudig zu Hause sitzen, wenn er das hört und denkt sich, es geht um die WM 26. Sie sitzen 3 Leute in L.A. an der Straße und der FC Winterthur kommt doch noch. Der gerade frisch abgestiegene FC Winterthur kommt auch noch vor.
Aber in dieser Hinsicht muss ich sagen, also sind der Thomas und der Benny gar nicht so verkehrt. Also der Benny hat es auch schon geschafft, zu unterbringen, dass der 5 Leute rund um die Schweizer Nationalteam-Spieler und aus dem Trainerteam einen Winterthurer Bezug.
Genau, jetzt muss ich noch sagen, wer ist der 5. Ich habe gemeint, nur 4 der 5. ist der Galla, der Assistenztrainer. Genau. Sonst haben wir je einen im Goal, in der Verteidigung, im Mittelfeld und im Angriff.
Wenn wir schon beim Team sind, also du hast das erste Spiel gesehen, nehme ich an natürlich. Also jetzt auch vor dem Turnier, man ist natürlich mit hohen Erwartungen ins Turnier gegangen. Wie guckst du auf das aktuelle Schweizer Team, wenn du es auch vergleichst mit vorherigen Teams aus den letzten vergangenen Jahren?
Also ich glaube immer noch, wobei es ist das völlig falsche Timing, das ich jetzt sage. Ich glaube immer noch, wir haben das beste Nationalteam von allen Zeiten. Und das hat man ja gesehen. Die haben ja 90 Minuten lang angegriffen. Sie haben einfach kein Goal gemacht. Eins auf Penalty, das ist ja vielleicht was gescheiter gewesen. Der Embolo hätte ihn verschossen, dann hätte es noch ein bisschen mehr auf Angriff gemacht. Ja, das ist ein bisschen dann einfallslos, wobei auch bei Winterthur habe ich das schon erlebt. Ich weiss dann auch nicht. Also, ja, und auch die Spanier, aber manchmal frage ich mich gleich, sind die verwissenschaftlicht, die Stürmer? Also, es gibt ja drei Arten zum Goal machen. Entweder eine Flanke von der Seite oder ein Kurzpassspiel in der Mitte oder ein individuelles Dribbling. Und es wählen eigentlich alle, die Grossen wählen das Kurzpassspiel. Und von mir aus gesehen ist der Nachteil vom Kurzpassspiel ist, entweder es klingt oder es klingt nicht, aber du provozierst keinen Fehler beim Gegner. Die können den Böller wegschiessen. Und ich will eigentlich die anderen beiden Methoden vorziehen. Die Flanke kommt ein, der Verteidiger kann sie zwar wegschlagen, aber durch das gibt es unübersichtliche Situationen. Und eigentlich jetzt bei all diesen Matchen, gross oder klein, die ich gesehen habe, hätte ich eigentlich immer am liebsten den Stürmer zugerufen, tönt mehr Dribblern. Und nicht einfach wieder hinten durch, wie im Feldhandball oder Hallenhandball, nach links, nach rechts, dass es kein Durchkommen. Der Böllen muss vor das Goal und dann muss Verwirrung herrschen und dann gibt es vielleicht einmal das Goal. Aber da, hier spricht der Fan, oder?
Wobei, das ist ja etwas, was sehr daraus ausgezogen aus der zweiten Halbzeit, die ja deutlich schlechter war als die erste, dass sie nicht mehr so viel über aussen sind. Also, das war schon ein Punkt, dass sie es eben zu viel ein bisschen dort mit probiert.
Wobei, da muss ich ein bisschen lachen, weil schon vor 40 Jahren hat mir mal ein Reporter-Kollege gesagt, wenn es nicht läuft, ein Spruch, der immer passt, sagst, sie müssten mehr über die Außen spielen. Also das heißt, Spruch gibt es seit 50 Jahren, oder? Okay. Ja, ja.
Wir befinden uns noch immer am Tag vor dem Spiel. Jetzt morgen gehst du wahrscheinlich mit ganz viel Vorfreude. In dem Stadion warst du noch nicht. Also es ist jetzt wahrscheinlich viel, viel Vorfreude, mit der man jetzt auf das Spiel geht am Morgen. Du gehst zum Fanmarsch sogar.
Das ist also etwas Lustiges. Also an der WM 2006 habe ich noch gedacht, nein, aber all die alten Männer, die uns lieber anlegen, das geht doch nicht. Unterdessen habe ich festgestellt, du kannst eigentlich gar nicht an einem Match von der Schweizer Nazi im Ausland ohne das Libri anzuhaben. Also habe ich mir halt auch noch eins gekauft. Es war das Letzte gewesen. Offenbar müssen die brutal gefragt gewesen, obwohl so kein Herz ist, eins von den monotonsten, zum nicht sagen wüstesten Libri. Aber nein, es ist einfach rot-weiß. Was soll's?
Hast du eine Nummer auf dem Rücken?
Nein.
Aber wenn du eine nehmen müsstest, also wer ist so dein Spieler,
ja,
wo du sagst, der ist super?
Elf. Ich bin am 11. Juli bin ich auf die Welt gekommen und 11 ist auch so ein Flügelstürmer-Position gewesen, die ich da beim FC Radio Fernsehen eingenommen habe vor 50 Jahren. Samstagmorgen um 7:45 im nebligen Juchhof 3. Ja, das wäre dann auch wieder so eine Langzeit... Verbindung.
Und das ist ja jetzt mittlerweile der Dan Doi, also machst du eigentlich nicht so viel falsch mit dem Elfi, oder?
Ja, ja, genau. Wobei ich müsste natürlich die Nummer von Makanji haben, oder? Also
das stimmt eigentlich, ja.
Ja, ja.
Ist er so ein bisschen der Spieler, der so ein bisschen bewundert ist in dieser Mannschaft? Oder
ja, das ist einfach der echte Winterthur. Ja. Oder? Also, der ist wirklich Wiesendange und dann Winterthur und der ist dann von Winterthur Basel. Also, das ist wirklich ein FCWL. Der Keller, der Goalie, der war von IB ausgeliehen. Der Freuler ist irgendwie aus der Innerschweiz gekommen und dann weiter von Winterthur, was auch nicht zu gehen.
Wobei, der ist, glaube ich, aus dieser Gegend, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, der Freuler, ich bin nicht einmal sicher. Ja.
Aus dem Döstal ist doch der.
Ist das nicht der Zuber? Verwechselst du den nicht mit dem Zuber? Ich weiß es nicht.
Wir sind mitten in der Winterthur-Diskussion gelandet. Das ist, finde ich, eigentlich ein guter Abschluss für den Teil des Podcasts. Dominik, wir suchen uns später noch einen anderen Teil nach der Pressekonferenz, gucken dann noch ein bisschen aufs Bosnien-Spiel.
Wenn der Podcast auch nachher erscheint, vielleicht kann ich dann wieder über hellseherische Fähigkeiten verfolgt. Und das geht so, als die WM das letzte Mal war in den USA, da hat die Schweiz im Eröffnungsspiel 1-1 gespielt. Alle sind enttäuscht gewesen, weil das ist der vermeintlich einfachste Gegner gewesen. Und das zweite Spiel haben sie dann gegen osteuropäische Mannschaften mit 4-1 gewonnen. Sind die Parallelen nicht offensichtlich?
Also du sagst ganz klar 4-1. Wenn das auch noch stimmen sollte, dann kommen wir nochmal zurück nach Santa Monica, geben dir hier nochmal einen Kaffee aus und dann den hast du dir dann verdient.
Danke.
Also, Dankeschön, Dominik, wir hören uns später. Da sind wir wieder, ein paar Meter weiter, im Untergeschoss von unserem Hotel, direkt neben dem riesigen, riesigen, riesigen Flughafen in Los Angeles. Und Dominik, du bist jetzt gerade von einer Pressekonferenz zurückgekommen mit Murat Yakin und Remo Freuler. Die erste Pressekonferenz mit Granit Xhaka war ja noch, da war ja das Gute-Laune-Programm. Beide haben sich betont locker gegeben. Wie sah das jetzt aus nach dem 1-1 im Startspiel?
Ja, man hat dann geschrieben, dass es eigentlich so ein bisschen gewirkt hat, wie der Yakin sich jetzt auch noch hat wollen für einen entspanntesten Trainer in der Geschichte vom Schweizer Nationalteam aufdrängen. Ja, mir hat der Kontrast ist sehr gross gewesen. Also zu diesem Spassauftritt, was ist das, vor 5 Tagen gewesen? Am Freitagabend dann in Santa Clara. Ja, es war ernst, gewesen, fokussierter, fast ein bisschen düsterer. Also, der Remo Freuler ist darauf angesprochen worden, dass ja, er ist 34, dass seine letzte WM könnte sein. Und ja, es hat er auch so gesehen. Er ist dann noch von sich selber drauf gekommen, dass jetzt auch noch die letzten 2 Spiele können sein können. Also, plötzlich ist sogar das Ausscheiden ein mögliches Szenario. Nachdem, dass man ja jetzt in der Vergangenheit sehr oft vor der besten WM hat geredet, die man wollte spielen, ist jetzt etwas, was heute gar nicht ist gefallen, zum Beispiel.
Da freut man sich als Spieler auch immer, wenn man ans eigene Alter erinnert wird und dass es jetzt vielleicht die letzten 2 WM-Spiele überhaupt sind. Wir haben nach dem Spiel gegen Katar darüber geredet, dass man das Spiel auf 2 Seiten interpretieren kann. Man kann sagen, man hat ein gutes Spiel gezeigt, man hat einfach die Chancen nicht genutzt. Man kann aber auch sagen, man hat kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt und ist dann irgendwie fast ein bisschen ja, übermütig geworden in der zweiten Halbzeit. Das Spiel hat irgendwie an Faden verloren durch die Einwechslung. Das Spiel gegen Bosnien wird jetzt eigentlich weisen, wie irgendwie das Spiel gegen Katar rückblickend interpretiert wird, oder? Ob es jetzt wirklich der Anfang von einer schlechten WM war oder ob es jetzt quasi der Ausrutscher wäre. Wenn man jetzt gegen Bosnien gewinnen würde, dann würde man ja sagen, okay, 1-1 gegen Katar, das kann passieren.
Absolut, und ich weiss, es ist ein Ausdruck, der vielleicht ein bisschen viel fällt im Fußballbezug, aber das ist jetzt für mich wirklich morgen ein absolut wegweisendes Spiel. Und es ist so, nachdem dass man ja wirklich optimistisch war, also ganz viele Leute waren optimistisch vor diesem Turnier, kann man jetzt schon meinen, nach dem Start, obwohl es ja zum Teil die erste Halbzeit wirklich noch gut war, gibt es halt jetzt schon so Faktoren, die ein bisschen in eine andere Richtung deuten. Und morgen hat die Mannschaft in die eigenen Füße, das alles wieder zu kehren. Wenn sie gewinnt, ist sie wieder absolut auf Kurs. Sollte sie aber verlieren, dann hat sie sehr düstere Tage vor sich.
An so einer Pressekonferenz wird ja traditionell keine Silbe darüber verloren, wie man jetzt eigentlich spielen will, beziehungsweise welche Spieler spielen werden. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es Wechsel geben wird, oder? Man hat jetzt ein paar Sachen probiert gegen Katar. Es hatte so ein bisschen den Anschein, Murat Yakin hätte auch ein paar Spieler glücklich machen wollen, beziehungsweise ist vielleicht ein paar Kompromisse eingegangen, um irgendwie Dennis Zakaria zum Beispiel einen Platz zu finden, aber Ricardo Rodriguez auch. Ich habe das Gefühl, und du glaube ich auch ein bisschen, dass er wieder zurückkehrt, vielleicht zu der Mannschaft aus der WM-Quali, also die Mannschaft, die ihm da den Erfolg gesichert hat, dass man eher wieder in die Richtung geht, oder?
Ja, das ist noch spannend. Also ja, den Gedanken habe ich auch gehabt. Das würde ja bedeuten, dass der Widmer hinten rechts wieder reinrücken für den Zakaria. Das würde eigentlich aber auch bedeuten, dass der Rieder auf dieser zentral-offensiven Position im Mittelfeld würde spielen. Würde heissen, der Frebischer hat es dann wahrscheinlich keinen Platz. Der Frebischer war für mich der Beste gewesen, im Match gegen Katar.
Wäre eigentlich unlogisch, ihn rauszunehmen, weil er hat wirklich auch auf der offensiven Position eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Wäre natürlich eine Alternative zu Rieder, was da ein bisschen abweichen würde.
Genau. Ich meine, ja, mir denke, das ist noch schwierig zu beantworten. Yakin hat heute noch einmal gesagt, jetzt auch wirklich mit diesem Tag Abstand, dass er wirklich noch einmal genau gleich würde aufstellen. Wie dann gegen Katar. Eben, er hat ja auch gute Gründe gehabt. Also, die erste Halbzeit war wirklich stark gewesen. Ich meine, man hat jetzt im Verlauf dieser WM immer wieder das Duell gehabt. David gegen Goliath. Und also das kann man das ja wirklich fast ein bisschen beschreiben, Schweiz gegen Katar. Und im Vergleich zu anderen Mannschaften haben sie gerade wirklich auch in der ersten Halbzeit, haben sie das fußballerisch gegen einen sehr konservativen, defensiv stehenden Gegner ja wirklich sehr gut gelöst. Also, Yakin hat Argumente für die Aussage. Er ist heute mehr bei den Auswechslungen noch einmal gelandet, aber hat jetzt heute so ein bisschen die Schuld auf sich genommen. Also er hat es nicht mehr wollen, so ein bisschen an den Spielen festmachen, sondern dass er vielleicht halt wirklich falsch gewechselt.
Ja. Aber das unterscheidet sich von dem, was er unmittelbar nach dem Spiel gesagt hat. Also nicht, dass es schlimm wäre, aber einfach da war das Narrativ noch ein bisschen anders.
Genau, dort hat es schon noch so ein bisschen mehr getönt, dass ja, die Spieler halt wie zu wenig daraus gemacht oder sehr Fehler hat gemacht. Er hat es jetzt so heute so ein bisschen, hat es mich gedacht, umgedeutet, dass er vielleicht halt auch einfach falsch gewechselt hat. Ja, vielleicht auch die falschen Spieler gebracht. Die Mannschaft war ja sehr erfahren gewesen. Er hat dann vor allem junge Spieler reingebracht. Also da hat er sich heute schon selbstkritisch gezeigt. Mansambi, könnte man ja meinen, ist so ein bisschen der Verlierer gewesen. Also, der Granit Xhaka hat von Showmaker geredet. Er hat es jetzt nicht Mansambi direkt erwähnt, aber es muss eigentlich fast Mansambi gewesen sein, so wie er gespielt hat.
Mansambi, Amdouni sind so die Kandidaten, die man vermuten
genau,
könnte.
Genau, aber schon tendenziell ganz klar der Mansambi. Und da könnte man ja meinen, also, der hat jetzt so unterdurch müssen. Ist da jetzt, hat man den ein bisschen kaputt gemacht? Kann da überhaupt noch ein Faktor sein? Jakin hat gesagt, er werde ich spielen. Er hat nicht gesagt von Anfang an, aber er hat gesagt, er werde definitiv morgen auf dem Platz stehen oder heute Abend, Schweizer Zeit. Aber ob als Joker oder von Anfang an, das hat getroffen.
Ist natürlich auch wieder ein Spieler, also das haben wir im ersten Spiel schon gesagt, mit seinen Qualitäten, wenn man Bosnien im ersten Spiel gesehen hat gegen Kanada, besonders nachdem sie dann in Führung gegangen sind, also da war dann gar nicht mehr allzu viel mit Fußballspielen, sondern wirklich teilweise mit 9, 10 Feldspielern hinten im eigenen Strafraum und wenn natürlich jetzt auch gegen Bosnien wirklich einer wieder, der im 1-1 was kreieren kann. Obwohl mir schwerfällt, nach seiner Einwechslung, nach seiner Rolle beim Gegentor gegen Katar, nach den Aussagen aus, ich kann mir schwer vorstellen, dass er in der Startelf stehen wird.
Ja, EO tendenziell, definitiv, ja.
Bosnien, wie gesagt, anderes Team. Also die haben jetzt im ersten Spiel gegen Kanada gezeigt, eben einerseits das Defensive und andererseits auch, sie spielen in einem 4-4-2 relativ schnell über die Flügel und sind auch gar nicht so wirklich groß interessiert, teilweise, also jetzt das Spiel aufzubauen durch die Mitte, dann wird auch gern mal der lange Ball gesucht. Man hat vorne Demirovic, Edin Dzeko, falls er denn spielen sollte. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Ausgangslage und was sicher nicht passieren sollte, wenn man das Spiel gegen Kanada gesehen hat, irgendwie ein Rückstand. Das wäre natürlich vom Kopf her ganz, ganz blöd für die Schweiz nach dem 1-1 gegen Katar. Aber auch wenn man sieht, wie solide die defensiv stehen, das ist sicher was unbedingt vermieden werden soll.
Ja, und der Remo Freuler ist da heute nicht müde geworden, das zu streichen. Also wie wichtig eben der Mentalaspekt wird sein, wie wichtig das wird sein, parat sein auf dem Platz und die Zweikampf anzunehmen. Ja, es klingt jetzt sehr fußballerisch, sprachmässig, aber ich weiss, was er meint. Oder? Die Bosnien werden kommen, die sind beschwingt jetzt gleich, oder? Trotzdem unentschieden, ist okay. Wir sind jetzt heute, weil wir unsere Stadt auch bewegt haben, also ja, vielleicht 3-4 Leute gesehen mit einem Schweizer Liebli, aber schon Hunderte mit einem Bosnier Liebli. Auch bei uns im Hotel hat es relativ viel Bosnier. Man geht ja davon aus von 25'000 bis 30'000, vielleicht sogar mehr.
In bosnischen Medien, habe ich gerade gelesen, ist von 25'000 die Rede. Und ja, also das wird definitiv kein Heimspiel für die Schweiz. Also Bosnien, sehr, sehr viele Fans in der Stadt.
Genau, also es wird eher ein Auswärtsspiel. Also das macht es ja auch so ein bisschen tricky. Auf Standardsituationen, sie sind sehr gut, Bosnien. Sie haben auch so das Goal geschossen gegen Kanadier. Sie haben auch schon so einige Goal geschossen in der WM-Quali. Also,
und man muss sagen, die Schweiz auf der anderen Seite sind auf Standards im ersten Spiel schlecht, also das wäre ja auch noch ein Mittel irgendwie, wenn man mal ein Tor gegen so eine Mannschaft schießen will, wenn die hinten drin steht, irgendwie sowas zu kreieren, aber auch da, also hat jetzt nicht geglänzt im ersten Spiel, während Bosnien wirklich, wirklich Qualität hat da.
Gut, das ist ja auch wirklich absolute Momentaufnahme, ich meine, gerade die WM-Quali sind ja gerade Standards eigentlich relativ stark am Ursprung gestanden von dem wirklich sehr guten Start in die WM-Quali, gegen wer ist es gewesen? Gegen Kosovo in diesem Heimspiel und dann gegen Slowenien war das zweite Match gewesen, noch einmal daheim. Oder? Ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, zweimal Standard-Goal am Anfang vor allem gestanden.
Wenn wir bei Kopf sind, wenn wir bei Mentalität sind, wenn wir bei Stimmung wie im Auswärtsspiel sind, sind wir automatisch, obwohl wir sind eigentlich immer bei Granit Xhaka, aber jetzt sind wir dann nochmal speziell bei Granit Xhaka. Der hat natürlich durch sein Interview sich in den Mittelpunkt mal wieder gedrängt. Wir haben auch einen Text gemacht, wie bemerkenswert es eigentlich ist, wie viel Aufmerksamkeit er auf sich zieht und wie er mit seinen Worten und mit seinem Auftreten so die Temperatur rund um das Team regulieren kann. Also er kann für Unruhe sorgen, er kann aber, wenn er selbst gut gelaunt ist, irgendwie auch wieder nach außen so eine Ruhe für das ganze Team ausstrahlen. Jetzt wird man ganz besonders wieder gucken, man hört, dass er vielleicht auch zu kritisch war, dass es innerhalb des Teams nicht nur gut ankommt. Es werden viele Leute auf Granit Xhaka schauen und traditionell sind es eigentlich eher die Momente, wo er dann zur Stelle ist, wo er nicht so unauffällig spielt wie gegen Katar. Könntest du dir auch vorstellen, oder?
Ja, ich finde, das hat ihn ja wirklich im Verlauf von seinen jetzt 15 Jahren als Schweizer Nationalspieler ja ausgezeichnet. Also er hat ja fast schon ein bisschen angefangen mit dem mittlerweile schon fast legendären Debüt in Nazi, dann im Wembley in England. wo er als ganz junger Spieler wo, ja, jeden Ball gefordert, wo man meinen konnte, er mache das seit Ewigkeit. Ich glaube, er hat sogar das 10 schon dann gedreht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und ja, das hat ihn ja wirklich immer ausgezeichnet. Und die Selbstkritik hat man von ihm jetzt nach dem Match gegen Katar nicht gehört. Ich hätte gefunden, wäre jetzt auch nicht so viel Fall am Platz gewesen. Man hat zu wenig gespürt in dem Match. Aber nach allem, was man so aus seiner Karriere kennt, kann man schon mit der Antwort rechnen.
Über die grundsätzliche Stimmung ist an der Pressekonferenz auch noch ein bisschen geredet worden, habe ich gelesen. Was war so der Tenor? Was haben Remo Freuler, was haben Murat Yakin da zu dem Thema gesagt?
Ja, die Stimmung sei gut, sei sehr, sehr gut, hat der Freuler sogar mal noch gesagt. Am Match rausgehört, dass sie nach dem Match hart miteinander ins Gericht gegangen sind.
Das haben Ruben Vargas, Fabian Rieder in der Pressekonferenz in San Diego auch jeweils betont. Also man hat, glaube ich, es ist noch viel geredet worden über das Spiel. Und klar, nach einem 1-1 gegen Katar.
Genau, und wenn man sich so ein bisschen vorstellt, wie auch Granit Xhaka auf Matchen kann reden, er hat zwar das ja ruhig im Ton analysiert, aber in der Wucht halt von den Wörtern, weil er gleich etwas mitbringen und da braucht es ja schon nur gar nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das zum Teil auch sehr hart intern aufgearbeitet worden ist. Was ich noch spannend gefunden habe, ist, der Remo Freuler hat noch gesagt, ja, es sei auch wichtig, dass jeder die eigenen Fehler erkennt. Das kann man natürlich auch in zwei Richtungen deuten. Das kann man einerseits in die Richtung deuten, dass das so ein kleiner Seitenhieb war im Xhaka, der zwar über andere Fehler geredet hat, aber nicht unbedingt über die eigene. Sie aber jetzt Interpretation, die ich nicht unbedingt so machen würde. Es könnte ja auch sein, eben, dass der eine oder andere Spieler auch einfach gesehen hat, dass er wirklich nicht gut hat gespielt.
Es ist ja tatsächlich so, dass wir eigentlich in den letzten Tagen, ist es sehr, sehr viel interpretiert worden, auch von uns. Man versucht eben, wie gesagt, man versucht dieses Spiel irgendwie zu deuten, mit dem man ja irgendwie nicht gerechnet hatte. Das Bosnien-Spiel wird jetzt zeigen, in welche Richtung die Interpretationen dann weitergehen.
Ja, ich meine, das ist halt eine WM, oder? Alles ist noch ein bisschen unter einer grösseren Lupe, unter einem Brennglas, oder? Alles wird seziert, alles wird studiert und analysiert. Es sind ja viel mehr noch Medienschaffende da als sonst bei einem Länderspiel. Ich glaube, das ist halt auch ein Teil von dieser Herausforderung von einem grossen Turnier, dass da etwas, eine Entwicklung kann, eine Wucht entwickeln, wo man sonst nicht unbedingt hat, oder? Und da muss man schon aufpassen, dass man von dieser Wucht nicht mitgerissen wird.
Also ganz zum Abschluss, wenn wir schon interpretieren und sezieren aus der Pressekonferenz, was nimmst du mit? Nimmst du irgendwie ein bisschen Nervosität mit? Ist das Anspannung, positive Anspannung? Was ist so das eine Gefühl, was du mitnimmst?
Ja, also so die gute Laune versprühenden Schweizer sind es nicht mehr. Also es ist schon sehr, sehr ernst gewesen.
Es wäre auch komisch in der Situation, immer noch in dem Modus zu sein.
Absolut, aber mir denkt, insofern ist natürlich die Diskrepanz oder der Kontrast zu letzter Woche ist gross gewesen. Man hat gemerkt, das 1-1 gegen Katar hat Spuren hinterlassen. Man hat auch gemerkt, ja, der Druck ist sicher gross. Ich nehme an, es hat sich schwer vorgenommen, so ein bisschen andere Botschaft auszusenden. Du hast mich gefragt, was ich mitnehme.
Ich habe dich gefragt, welches Gefühl du am ehesten mitnimmst, was Murat Yakin und Remo Freuler so ausgesendet haben. Ob es eben Fokus ist, Anspannung, vielleicht sogar ein bisschen Nervosität.
Ja, Nervosität habe ich jetzt nicht rausgespürt, aber die anderen zwei Wörter haben sicher besser gepasst. Und es ist so, oder eben. Der Match morgen, das kann in beide Richtungen gehen. Die Yakin hat auch zu Recht gesagt, wenn sie gewinnen, eben, dann haben sie wieder 4 Punkte und sind absolut wieder gut dabei. Aber ja, man hat schon gemerkt, es ist ein sehr zentrales Spiel, das jetzt da kommt.
Dominik, wir haben es geschafft. Wir haben die letzte Folge am Flughafen aufgenommen, was eine absolute Premiere war für die dritte Halbzeit. Heute haben wir es geschafft, nicht nur über 30 Jahre abzudecken. Wir haben im Grunde einen Podcast aufgenommen von heute Mittag um 12 bis jetzt Ortszeit 20.17 Uhr an zwei verschiedenen Orten. Auch eine absolute Premiere. Haben wir das auch noch geschafft?
Der Tag der Premiere, oder?
Also der Tag und die Wochen der Premieren. Ja. Es kommt sicher noch was ganz Neues dazu, was wir auch noch nicht hatten.
Voilà, und Route 66 haben wir heute gehabt. Haben wir sogar aufnehmen. Jetzt ist es wieder so ein bisschen ein uncharmanter Ort im Keller von einem Hotel. Aber sind wir gespannt, oder, was uns noch alles wird herführen.
Genau, und die nächste Aufnahme, der nächste Podcast gibt es schon in weniger als 24 Stunden, dann sitzen wir schon wieder irgendwo, vielleicht in dem Stadion, was du gerade schon gesehen hast. Da reden wir dann definitiv nach dem Spiel noch drüber. Und dann werden wir drüber reden, wie sich die Schweiz geschlagen hat im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien. Danke dir für den Marathon-Einsatz heute. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns morgen schon wieder.
Bis morgen.